Internationale Handelspolitik, das klingt total langweilig und ist total spannend. USA, China, was tut sich gerade in der Zusammenarbeit mit vielen anderen Ländern von der europäischen Seite aus? Wir sprechen mit Bernd Lange, dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament. Dieses Gespräch haben wir Mitte August aufgenommen. Moin und hallo zusammen zu einer neuen Folge von Und Jetzt. Wie immer, sehr wichtiges, relevantes Thema und ein Gast, der wirklich etwas dazu beizutragen hat, oder Christoph?
Absolut, Stefan, denn heute geht es um Handels- und natürlich Außenpolitik. Die beiden hängen immer miteinander zusammen und wir haben einen der mächtigsten Europaabgeordneten bei uns, Bernd Lange, seit 1994 mit nur einer Unterbrechung im Europäischen Parlament, Ausschussvorsitzender des Handelsausschusses und Vorsitzender des Ausschusses der Ausschussvorsitzenden. Bisschen kompliziert, aber ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner natürlich zur Handelspolitik, die uns gerade als Exportnation natürlich besonders betrifft. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist, lieber Bernd Lange.
Ja, moin, schönen Dank für die Einladung.
Ich knüpfe mal bei dem an, was Christoph eben gesagt hat. Also du bist, so heißt es, einer der mächtigsten Abgeordneten. Worin drückt sich denn die Macht eines der mächtigsten Abgeordneten eigentlich aus?
Ja, Stefan, zum einen Handelspolitik ist Alleinzuständigkeit der EU. Und da haben die Mitgliedstaaten nicht so viel mitzureden. Und da kann man schon ein bisschen die Räder drehen. Und zum Zweiten in der Funktion, wie du sagst, Klassensprecher der Ausschussvorsitzenden, kann man schon die Tagesordnung des Parlaments und die Arbeitsweise des Parlaments beeinflussen. Also insofern stimmt das zumindest ein bisschen.
Aber du würdest nicht sagen, am Ende des Tages trägst du auch die Verantwortung für alles, was in Europa passiert in der Handelspolitik, oder?
Nicht alles. Ein paar Dinge, was die Frage von Zöllen anbetrifft, was die Frage von guten Handelsabkommen und insbesondere die Berücksichtigung von Arbeitnehmerrechten, da trage ich schon die Verantwortung. Aber letztendlich muss das Parlament natürlich entscheiden und da spielen andere auch noch mit.
Und die Kommission, wie verhält sich das? Also wir haben ja gehört, bestimmte Freihandelsabkommen werden auch sehr, sehr lange verhandelt. Wie kommt das zustande? Wer verhandelt da eigentlich genau?
Ja, verhandeln in der Tat, das macht die Kommission. Das ist exekutives Handeln. Aber es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit mit uns. Und das hat auch so seine Gründe. Diese Veränderung der Zuständigkeit der Handelspolitik ist 2009 gekommen mit dem jetzt gültigen EU-Vertrag, dem sogenannten Lissabon-Vertrag. Und damit hat die EU allein Zuständigkeit und das Parlament das letzte Wort in Handelsverträgen.
Jetzt könnt ihr einige Erfolge vorweisen, jetzt gerade aktuell, sagen wir mal, wenn wir nach Indien gucken oder wenn wir auch nach Brasilien gucken, da ist ja eine größere Freihandelszone entstanden. Und was ist dann deine Rolle genau?
Die Verhandlungen zu begleiten, nochmal zu dieser Geschichte, das war nicht immer so bei allen angekommen, dass das Parlament jetzt so mächtig ist. Und erst als wir 2012 zwei Handelsabkommen abgelehnt haben, sind die Kommission und einige Mitgliedstaaten auch gekommen, oh, da hat sich ja was verändert in der Balance of Power. Und seitdem gibt es einen engen Austausch. Also ich weiß ganz genau, wie die Verhandlungen laufen, was die Kommission sagt, was die Positionen sind. Gerade mit Indien, sehr strenger und harter Verhandlungspartner, der indische Handelsminister. Und kann dann eben auch einschätzen vom Parlament heraus, was wir als zusätzliche Anforderungen haben, damit wir als Parlament dem auch zustimmen können.
Früher, da würde ich sagen, galt internationale Handelspolitik nicht als das allerspannendste politische Feld. Da hat sich viel getan. Wie ist das? Trauerst du der guten alten Zeit nach, als sich noch alle an die Regeln gehalten haben und deswegen die Handelspolitik nicht so spannend gewesen ist wie das, was wir jetzt erleben?
Es stimmt, war nicht so spannend, aber es war auch nicht langweilig, weil wir natürlich Konflikte hatten über Anti-Dumping-Maßnahmen oder über bestimmte Regelverletzungen und dies und jenes. Aber jetzt haben wir eine geopolitische Situation, wo zwei Große sich kaum noch an die Regeln halten. Und das hat sich eben völlig verändert und dadurch ist Handelspolitik natürlich mehr ins Zentrum gerückt, aber eben auch viel stärker fordernd, muss man auch so sagen, für mich persönlich auch.
Du hast jetzt schon die maximal geeignete Überleitung zu meiner nächsten Frage im Grunde genommen angesprochen. Also reichlich große Kochtöpfe auf dem Herd der Handelspolitik und der eine ganz große Kochtopf, der trägt das Etikett USA oder trägt das Etikett Trump, insbesondere dessen Schutzzollpolitik. Und wir haben jetzt ja wieder mal eine Einigung zwischen der Trump-Administration und der EU-Kommission und dem EU-Parlament, wie es künftig sein soll. Und es ist dabei geblieben, es gibt einseitige Schutzzölle zu Lasten von europäischen Gütern. Warum? Warum lasst ihr euch darauf ein?
Ich glaube, der Deal ist ja vor einem Jahr von Ursula von der Leyen geschlossen worden. Damals, glaube ich, in einem Momentum, wo sie sich schwach gefühlt hat. Zum einen, weil der Trump ganz offensiv Sicherheitspolitik und Handelspolitik zusammengebracht hat. Also in den Verhandlungen so gesagt, Frau von der Leyen, können Sie eigentlich die Ukraine alleine verteidigen? Und dann kriege ich vielleicht 15%. Und so. Und zum Zweiten gab es eine Woche vorher ein Treffen mit den Mitgliedstaaten. Und da haben einige gesagt, vorsichtig, defensiv sein. Meine Autos hier und die anderen haben gesagt, mein Wein da und die anderen haben gesagt, meine Oliven hier. Und das war wirklich nicht ein klares Zeichen für eine starke Europäische Union. Und dann hat sie dem Deal zugestimmt. Ich bin fest überzeugt, Stefan, heutzutage wäre das anders.
Naja, aber dann ist das ja erst nochmal von Trump teilweise missachtet worden. Es gab neuen Krach, es gab neue Gespräche, es gab auch neue Tarife. Aber es ist dabei geblieben, die einen schneiden besser ab als die anderen, obwohl Europa nun global gesehen wirklich eine große Wirtschaftsmacht ist. Fast eine halbe Milliarde Bewohnerinnen und Bewohner, sehr viel höheres Durchschnittseinkommen als im globalen Maßstab. Macht sich Europa da nicht zu klein? Und du selber hast übrigens auch schon kräftig in die Tasten gegriffen, hast gesagt, das ist so etwas ist doch eigentlich nicht in Ordnung.
Das ist auch so. Deswegen habe ich auch in der Gesetzgebung, die ich dazu verantworten habe, gesagt, hat ein Ende. Das läuft nicht ewig so weiter. Und das war ein heftiger Kampf, das hineinzubekommen. Aber zu sagen, wir wollen das nicht so akzeptieren, sondern dann müssen wir mal wieder miteinander reden. Vielleicht gibt es ja auch mit dem neuen Kongress nach den Zwischenwahlen eine andere Struktur in den USA, damit klar ist, das ist ein ungleicher Deal, der da vor einem Jahr geschlossen worden ist. Und da stehe ich auch zu. Ja.
Wann ist das Ende?
Das Ende wird Anfang 29 sein.
Okay, also absehbar.
Das ist absehbar, ja. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die USA da nicht mit happy waren. Und da gab es lange Diskussionen, ob sie nicht diese Regelung von uns noch weiter angreifen wollen. Und ausgemacht ist das immer noch nicht. Und die haben ja zweimal die Rechtsgrundlage für die Zölle geändert. Und auch jetzt gibt es wieder Klagen gegen die Rechtsgrundlage. Also da ist man nie gefeit. Und auch eine Kleinigkeit, Stefan, du hast gesagt, die haben sehr bald die Regeln gebrochen, indem sie einzelne Produkte von 15% auf 50 hochgesetzt haben, meine geliebten Motorräder zum Beispiel. Und jetzt machen sie eine neue Untersuchung, wo sie 20 Produkte, die Stahl und Aluminium enthalten, wieder möglicherweise hochsetzen werden und wieder brechen werden. Also insofern Ruhe und Stabilität ist damit nicht gegeben.
Ich meine, Trump gilt als jemand, der auf jedes Anzeichen von Schwäche reagiert und im Zweifel eher dann nachlegt, als Ruhe gibt. Ja. Das heißt, du rechnest damit eigentlich jeden Tag, es könnte jetzt auch gerade mal so eine Tickermeldung rüberkommen, neue Zölle für europäische Güter.
In der Tat, er hat schon angedroht im digitalen Bereich, im Pharmabereich, bei einzelnen Produkten. Also damit muss man in der Tat rechnen und deswegen stehe ich ja auch immer eine halbe Stunde früher auf jetzt in den letzten Monaten, um die Nachrichten aus den USA aktuell aufzunehmen.
Ja, im Alter braucht man aber auch weniger Schlaf, aber es ist schon ganz gut, dass du da auf Fallhöhe bist. Aber eines der Beispiele, du sagtest eben, IT ist ein Bereich, wo die Zölle erhöht worden sind, was ja einigermaßen absurd ist, weil die amerikanischen Tech-Konzerne riesige Gewinne in Europa machen zu außerordentlich maßvoller Besteuerung. Das schreit doch beispielsweise danach, dass an der Stelle Europa sagt, passt auf, wenn ihr wollt, dass das so bleibt, dann hört diese Zauberei jetzt auf mit den Schutzzöllen.
In der Tat, es gibt 8 Staaten in der EU, die eine Digitalsteuer haben. 2 weitere überlegen das im Moment und ich finde auch, die Europäische Union sollte das machen, weil etwa 1/3 der Gewinne der Tech-Konzerne werden in Europa erwirtschaftet und die müssen genauso wie ein normales Unternehmen besteuert werden. Das wollen die natürlich nicht und zum Zweiten wollen die nicht die Regeln, die wir hinsichtlich der Wettbewerbsgerechtigkeit und des Schutzes der Bürgerinnen und Bürger eingeführt haben, akzeptieren. Der Zuckerberg hat ja mal gesagt, Mein Geschäftsmodell ist brechen, damit meint er Gesetze, und Freiheit und wachsen. Also diese Illusion, dass der digitale Raum der Raum der Freiheit ist, das machen die mit Macht. Und leider ist ja im Moment die Tech-Community sehr eng an Herrn Trump dran.
Hast du eine Idee, wie viel Geld für Europa reinkommen würde? Würde man eine angemessene Digitalsteuer erheben?
Das kann ich jetzt in der Summe nicht sagen, aber wenn man allein 2 oder 3% nimmt, dann würde der Haushalt der Europäischen Union damit ausgeglichen werden.
Und könnte es sein, dass der deutsche Haushalt durch eine deutsche Steuer dieser Art sich auch über ein paar Milliardchen freuen könnte?
In der Tat, gar keine Frage. Und das kann man eben sehen. Frankreich, Dänemark, andere haben das gemacht. Und Belgien diskutiert das in der Zeit und Österreich auch.
Ja. Na, vielleicht hört sich ja der Bundesfinanzminister dieses Gespräch an und denkt sich seinen Teil. Aber das finde ich ein wichtiges Ergebnis.
Absolut, ein ganz konkreter Vorschlag. Ja. Und was mich interessieren würde, daran angelehnt, Souveränität ist ja dann auch wieder das große Thema. Also wir haben diese großen Konzerne nicht, wir haben wenig Datenkraken in dem Sinne, sodass natürlich auch diese Gewinne immer in die USA und Silicon Valley abfließen. Und da würde mich einfach interessieren, das ist jetzt nicht mehr direkt Handelspolitik, aber europäische Politik und ein Stück weit Souveränitäts- und Sicherheitspolitik, was plant denn die Europäische Union da? Weil wenn wir uns auf der Ebene auch nicht aufstellen, ist das nicht nur wirtschaftlich schädlich, sondern auch sicherheitspolitisch ganz schön fragwürdig.
Hast du völlig recht. Und Stefan hat ja gesagt, die Europäische Union ist wirtschaftlich stark. Und das hätte man sicherlich auch stärker ausspielen müssen. Aber es gibt zwei Schwächen. Das eine ist die Sicherheitspolitik. Da wird nun einiges getan. Und der europäische Pfeiler in der NATO entwickelt sich. Und gerade auch mit dem Beitritt von Finnland und Schweden zur NATO ist das europäische Gewicht größer geworden. Und ich hoffe, dass wir auch da die Unabhängigkeit oder die Souveränität stärken können. Das zweite Schwäche ist der digitale Bereich. Kann man lange darüber nachdenken, warum das so ist, warum die Deutsche Post nicht Amazon entwickelt hat oder die Deutsche Bank nicht PayPal. Aber ist, wo es ist. Aber die Potenziale sind natürlich da. Und deswegen haben wir jetzt auch Investitionen losgetreten, um eigene Produktionen zu ermöglichen. Da ist ja ganz interessant, dass in Sachsen das inzwischen das Silicon Valley von Deutschland geworden ist. Schade nicht in Niedersachsen, aber da tut sich einiges. Und dann eben auch, was ganz wichtig ist, dass Cloud-Server in Europa eingerichtet werden. Und die werden jetzt massiv gefördert. Also ich sag mal, maximal 3 Jahre sollten ausreichen, um eine Souveränität hinzubekommen. Und dann gibt es natürlich auch viele Produkte, die man nutzen kann beim Zahlungsverkehr, beim Office nutzen, die in Europa entwickelt worden sind. Und wir haben eine recht aktive Start-up-Szene. Und nochmal, Hannover Messe war wirklich die Messe, wo künstliche Intelligenz und Industriepolitik zusammengebracht worden sind. Und da haben wir die Daten und die Kompetenz. Und das wird auch dazu beitragen, die Souveränität Europas stärken.
Also von uns dreien ist wahrscheinlich Christoph der IT-Experte. Naja, irgendwas wirst du ja gelernt haben im Studium. Und mich würde mal interessieren, hältst du das für realistisch? Oder ist der technische Vorsprung der großen amerikanischen Tech-Konzerne so groß gegenüber dem europäischen Anbietern, dass man sagen kann, das ist ein schöner Traum, aber du glaubst nicht dran?
Also ich glaube, der ganze Bereich ist so wahnsinnig schnelllebig, dass ich das überhaupt nicht ausschließen kann. Also die europäische Entwicklungsfähigkeit ist, glaube ich, da. Wir haben auch einige kritische Unternehmen, wenn ich mal in die Niederlande schaue, die ganz, ganz wichtig sind auch für die amerikanischen Tech-Riesen. Also da rede ich über ASML, die ja erst ermöglichen, dass wir Chips in der Größenordnung bauen können. Und ich würde das für realistisch halten, wenn man viel kapitalintensiver da noch rangeht.
Ja, und ich meine, da sind wir ASML ist wichtiger Punkt, die Produktionsanlagen für Chips, aber dann eben auch die Technologie für Chips, iMac in Belgien auch zusammen mit Fraunhofer und was ich auch höchst spannend finde, die Schwarzgruppe, also Lidl und so, die investieren massiv in europäische IT-Technologie und wenn man das wirklich koordiniert und massiv unterstützt, dann kann in der Tat das gelingen. Und nochmal,
gibt es da einen Masterplan dafür? Ja. Also, dass die Kommission sagt, das und das muss geschehen, so und so viel Kapital muss dafür.
Da haben wir gerade vor ein paar Wochen einen neuen Rahmen auf dem Tisch gelegt. Und nochmal, der Technologiesprung ist ja nicht so groß. Man kann jetzt sicherlich nicht ein neues Google machen. Aber da gibt es nicht so eine Mauer bei AI. Das ist einfacher. Zeigt sich ja auch, dass die Chinesen da sehr schnell eigene Entwicklung gemacht haben. Und wenn wir das wirklich jetzt nutzen, dann haben wir auch eine Chance.
Was man sicherlich der EU-Kommission zubilligen muss, ist, Europa hat strenge Regeln und die EU-Kommission zeigt auch Zähne, diese Regeln durchzusetzen. Also jetzt gerade ist eine Rekordstrafe gegenüber Google verhängt worden. Das hatten die wahrscheinlich so nicht erwartet. Und wenn du sagst, das Geschäftsmodell von Zuckerberg beruht auf Regelverletzung und Wachsen, dann könnte es sein, dass er sich in Europa da noch im weiteren ernsthaften Ärger einhandeln wird, so ein Ärger, wie er jetzt in den Vereinigten Staaten hat. Ist das die sozusagen eine Doppelzange, die EU da ansetzt, also hartes Durchsetzen eigener Regeln und Aufbau europäischer Souveränität?
In der Tat. Und dieses Durchsetzen von Regeln, da gibt es eben auch ein bisschen Diskussion, weil einige, die sehr stark auf Frieden mit den USA aus sind, versuchen immer, das zu verhindern. Aber das kann ich auch nicht akzeptieren. Regeln gelten für alle gleich. Und wenn jemand Wettbewerb verletzt, und das macht Google im laufenden Meta, aber auch andere, oder die Rechte, die Bürgerrechte verletzt, dann muss eben auch durchgegriffen werden. Und insofern finde ich richtig gut, dass da unsere finnische Kommissarin das auch macht.
Ich will mal einen kleinen Werbeblock loswerden, denn ich glaube, so 1-2 Chancen, die müssen noch enger zusammengedacht werden. Wir haben zum Beispiel in Niedersachsen ja speziell das große Anlandungsproblem von Offshore-Energie und wir müssen den Strom irgendwie ganz, ganz wahnsinnig weit transportieren. Und im Norden von Niedersachsen hat man eigentlich die besten Bedingungen, wirklich große Rechenzentren zu installieren. Und natürlich gibt es dann eine Rechenzentrumstrategie, ne? Eine europäische, eine nationale. Aber die fokussieren sich eigentlich nicht darauf, dass man wirklich sagt, Mensch, da gibt das richtig viel Sinn. Ne? Und dann sehe ich aus meiner Perspektive eine schöne Investition irgendwo in der Mitte von Deutschland, wo aber eigentlich das Kritischste, also das, was wirklich wichtig ist für ein Rechenzentrum, nämlich eine richtig gute Energieanbindung, nicht mitgedacht wurde. Da frage ich mich natürlich, wird das nicht irgendwie politisch begleitet oder was hat sich der Privatinvestor dabei gedacht? Normalerweise würde ich ja sagen, der Privatinvestor entscheidet das und trifft eine sinnvolle Entscheidung. In dem Fall irgendwie nicht, weil vielleicht auch irgendwo Subventionen geflossen sind von bestimmten, kleineren Gremien, wie auch immer. Und da muss man wirklich nochmal drauf gucken. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, gerade für unseren Norden. Und das wäre natürlich sehr erfreulich. Nicht falsch verstehen, digitale Souveränität ist auch nicht nur diese Rechenzentren und so. Das ist viel weiter
gegangen. Ja, aber sehe ich auch so. Da sind wir auch noch ein bisschen am Fummeln, wo man die 12, die man so in der Planung hat von Cloud-Server-Anlagen, dann hinkriegt. Erneuerbare Energie ist immer ein Punkt, aber natürlich Speichertechnologie muss sein, weil das kontinuierlich da sein muss. Müssen wir auch mal gucken, dass wir die Genehmigungsverfahren entsprechend organisieren. Und das Dritte ist die Kühlung dieser Anlagen. Da bin ich auch, in Hamburg gibt es die Firma Sturz, die genau diese kontinuierlichen Kühlungsanlagen für hocheffiziente Server machen. Wenn man das zusammenbringt für Norddeutschland, dann hat man da wirklich was gewonnen.
Was würdest du sagen? Also wenn digitale Souveränität Europas bei 100 ist, wo stehen wir jetzt? Bei 5, 15, 35? Was wäre dein Tipp?
Wir haben ja einige europäische, eine SAP, wir haben viele Start-ups. Wir haben
Reichende Zahl völlig aus.
Spotify, ich sag mal 25.
Was meinst du?
Oh, jetzt habe ich schon mal einen so einen Anker gehört. Jetzt fällt es mir schwer, von den 25 abzugehen.
Auch bei dir reicht eine Zahl völlig aus.
Ja, 20.
Okay. Also, der amerikanische Freund ist keiner mehr gerade. Und jetzt sind wir dabei, uns selbstständig zu machen. Und das ist ein Jahrhundertprojekt, muss man sagen, aber zwingend notwendig. Zumal wir ja nicht nur die eine Baustelle haben, die andere super macht, die uns Probleme bereitet, ist die Volksrepublik China. Mit der Deutschland lange sehr gute, sogar ausgezeichnete Handelsbeziehungen haben. Aber jetzt stört uns in erster Linie nicht die Zollpolitik von China, sondern Subventionen, die anschließend zu Dumpingangeboten auf dem deutschen Markt führen. Und zwar in Bereichen, wo die Unternehmen sowieso kämpfen müssen, wie zum Beispiel Stahl. Wie geht ihr damit um?
Wir haben eine ganze Reihe von defensiven Maßnahmen im Stahlbereich, Antisubventionszölle, Antidumpingzölle. Wir haben gerade neue Rahmenbedingungen für Stahl-Safeguards, sodass bestimmte Volumina nur auf den Markt kommen dürfen, eingeführt. Ja, China hat aufgeholt. Und ich meine, das war ja kein Geheimnis. Das steht in Made in China 2025 in den 14., 15. Fünfjahresplan. Und die machen das auch. Das ist manchmal ein Unterschied zu uns, wo wir auch viel aufschreiben, aber das passiert ja nicht. Die machen das einfach und haben dadurch eben an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Und etwa 4,4% des BIPs investieren die in Subventionen. Und wir haben so etwa 0,5% einige Beihilfen mal für Unternehmen. Und da zeigt sich schon, wie unterschiedlich denn die Industriepolitik nach vorne gebracht werden. Und zum Zweiten gibt es einen Wettbewerb der Provinzen. Die wollen alle die Besten gegenüber der Parteiführung sein und dafür gibt es dann auch eine sehr starke Überkapazität. Und zum Dritten ist der Yuan etwa 20-40% unterbewertet. Also insofern gibt es einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil, lauter und unlauter. Und deswegen ist es richtig, diese defensiven Instrumente einzusetzen. Allerdings muss man auch sagen, die sind auch abhängig vom Export nach Europa, weil USA haben zugemacht. Bestimmte höherwertige Produkte können sie in Asien nicht loswerden. Und die Binnenwirtschaft in China liegt da nieder. Ne? Immobilienpreise etwa 20% runtergegangen. Und das ist die Altersversorgung dort. Die investieren nicht mehr. Hohe Jugendarbeitslosigkeit und, und. Insofern sind die ein bisschen handsamer geworden. Wir haben jetzt mit dem Handelsminister vor der Sommerpause gesprochen und haben vereinbart, wir machen jetzt bis Ende Oktober erstmal Waffenstillstand. Und gucken, ob wir so eine freiwillige Vereinbarung, die machen ihre Subventionen etwas runter, machen einige Exportrestriktionen und auf der anderen Seite werden unsere Exporte wieder entfesselt. Da haben die auch einige unschöne Sachen gemacht, sodass man da ein bisschen Verständigung auch verhandeln kann. Also mal gucken, was da in Oktober rauskommt.
Naja, aber nehmen wir mal den Bereich Stahl. In Niedersachsen haben wir da vor allen Dingen die Salzgitter AG, ja. Die stellt um auf CO2-freien Stahl und die sagt, naja, es ist sowieso ein super hart umkämpfter Markt. Wenn dann aber noch jemand kommt und der kriegt richtig Rückenwind von zu Hause mit, dann können wir da nicht mithalten. Ja. Also man kann natürlich, man muss gucken, alles hängt mit allem zusammen und was kommt unterm Strich raus. Aber es gibt eben auch Märkte, die halten wahrscheinlich keine zusätzliche Belastung aus.
Genau,
jedenfalls, wenn wir weiter eine europäische Produktion haben wollen.
Genau, die Stahl-Safeguards eingeführt. 50% Zoll auf chinesische Stahl ist damit verbunden. Übrigens auch Türkei und ein paar andere, die da nicht ganz sauber spielen. Und mit Handelspartnern wie Großbritannien oder Korea haben wir dann andere Quotenregelungen eingeführt, sodass es da einen fairen Wettbewerb in der Tat gibt. Ja, China produziert etwa 60% des globalen Stahls zu unlauteren Wettbewerbsbedingungen. Und deswegen muss man da auch klare Kante zeigen.
Du hast es angesprochen, der Yuan ist definitiv unterbewertet. Jetzt sind die ja schon etwas, also in diesem Jahr sagt man so 8% näher an der Realität angekommen. Immer noch 25% so in dem Dreh unterbewertet. Das heißt ja im Endeffekt, die Waren im Export sind total billig und konkurrenzfähiger, aber auch die Waren in China sind günstiger. Mhm. Wäre es für uns jetzt eigentlich auch eine Möglichkeit, in China zu investieren, in bestimmten Bereichen auch strategisch Ownership zu erlangen, also Eigentum zu erlangen, weil es einfach gerade günstiger ist. Sie haben ihre Währung künstlich niedrig gehalten. Mhm. Das heißt, sie machen sich natürlich auch angreifbar. Wir verteidigen uns ja quasi nur, aber ich sag mal, dieser Umdrehschluss, dass man sagt, nein, es gibt auch ein paar kritische Rohstoffe, da wollen wir die Hand drauf haben, so wie die Chinesen das auch machen. Und gerade wäre es günstig, weil die Chinesen ihre Währung klein halten.
Ja, zum einen trifft das ja nicht nur uns, diese Wettbewerbsvorteile durch die Unterbewertung, auch gerade Japan und Korea. Und wenn man sich den Import von Elektroautos in Europa anguckt, dann sieht man eben, dass die Chinesen im Wesentlichen auch Japanern und Koreanern den Marktanteil wegnehmen. Und deswegen reden wir mit denen auch sehr intensiv zusammen, dass man global stärker auf China da Druck ausübt. Aber zum Zweiten, ja, europäische Investitionen, die müssen erleichtert werden. Das sehe ich auch so. Wir haben ja immer noch im Eisschrank liegen ein Investitionsabkommen mit China. Ich weiß nicht, ob das nochmal aus politischen Gründen nochmal wieder hochgehoben wird, aber dass man jetzt in diesen Verhandlungen, die im Moment laufen, genau diese Frage auf den Tisch legt, ist richtig und das machen wir auch.
Herr Greener, in China gilt ja jedenfalls in manchen Sektoren der Grundsatz in China, for China. Mhm. Was auf gut Deutsch heißt, Wenn du bei mir in China produzierst, liebes europäisches Unternehmen, bist du mir willkommen. Tust du das nicht, mache ich dir das Leben schwer. Ist das eine Perspektive für China auf Dauer? Aber warum ist es eigentlich keine Perspektive für Europa?
Na, wir haben etwa 50% unseres BIPs in der Außenwirtschaft, Dienstleistungen und Güter. Und das umzustellen, weiß ich nicht, wie schnell das gelingen würde. Und zum Zweiten, was das auch für Kosten, auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich bringen würde. Und zum Zweiten haben wir natürlich viele Partnerschaftsabkommen, du hast Indien angesprochen, andere, wo wir eben genau das ausschließen, dieses.
Okay, also ich korrigiere meine Frage nochmal. Die Leute, die Länder, die uns fair behandeln, die behandeln wir auch fair und umgekehrt.
Darauf können wir uns einigen.
Wer sagt in China for China, der muss eben auch akzeptieren, wenn es heißt in Europe for Europe.
Ja, darauf können wir uns einigen. Wir haben, wie gesagt, diese defensiven Instrumente und wir überlegen auch noch ein paar neue. Also zum Beispiel, wenn chinesische Investitionen bei uns zu einer einseitigen Abhängigkeit der Produktion führen von China, glaube ich, sollte man diese Investitionen nicht zulassen. Wir haben gute Beispiele, KUKA zum Beispiel läuft seit 10 Jahren oder Volvo, aber es gibt auch Beispiele, Nexperia zum Beispiel, wo die Chinesen ganz bewusst das so umstrukturiert haben, dass es eine einseitige Abhängigkeit gibt. Wenn da der Hahn zugedreht wird, dann stockt bei uns die Produktion. Also sowas darf nicht sein. Also insofern werden wir unsere defensiven Maßnahmen auch nochmal ein Stück weit feintunen, um sicherzustellen, dass das auch passiert. Die unfair spielen, die haben auch bei uns nichts zu suchen.
Spannend. Ich will jetzt vielleicht nochmal den Blick in die Mitte von Europa und in die europäische, in das europäische Gefüge werfen, wenn das für euch in Ordnung ist.
Unbedingt.
Unbedingt.
Aber Indien müssen wir auch noch sagen.
Ne? Okay. Ja. Unser Gespräch ist noch nicht zu Ende, mein Freund.
So schnell kommst du hier nicht weg. Und zwar gibt es ja immer wieder Bestrebungen, die Europäische Union auch noch zu stärken, weil man hat ja bestimmte nationalstaatliche Möglichkeiten, dann doch auch außenpolitische Sachen zu verhindern. Wie stellt sich die Europäische Union jetzt auf, auch neu auf vielleicht? Wir hatten auch ein spannendes Gespräch mit Adis Ahmetovic, der auch diese historische Chance sieht, jetzt wo in Ungarn Viktor Orban eben nicht mehr Regierungschef ist. Wie schätzt du das ein aus dem Maschinenraum der EU, wie sich die EU jetzt weiterentwickeln kann?
Ja, wir müssen in der Tat die Frage der rechtspopulistischen Strömungen sehr ernst nehmen. Und wir haben in der Tat die guten Wahlen in Ungarn gesehen. Wir werden sicherlich gute Wahlen in Finnland und Schweden sehen. Aber wir haben Frankreich vor der Brust im Mai, Italien und Polen. Polen scheint sich auch abzuzeichnen, dass da die demokratischen Kräfte stabiler werden. Aber nichtsdestotrotz ist die Bedrohung da. Und vor einigen Wochen gab es ja eine Abstimmung da im Europäischen Parlament, wo die Konservativen mit den Rechtspopulisten die Abschiebungsgefängnisse außerhalb der Europäischen Union beschlossen haben. Also ohne Rechtsschutz für die Menschen dort. Und die sind aufgesprungen und haben geklatscht, alle zusammen, und schickt sie nach Hause und so. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Berlin 32. Und das ist natürlich ein Sprengsatz für die Europäische Union, gerade für das Momentum, dass wir jetzt stärker souverän und stärker eine Rolle in der globalen Situation spielen. Und das wird natürlich von unseren beiden großen Partnern auch wahrgenommen. Ne? Sowohl die USA, die da mitspielen in den einzelnen Bestrebungen, ja auch die Einflussnahme in einzelnen Ländern sehr groß. Und bei China ist es genauso. Da müssen wir dran arbeiten. Wenn wir das nicht hinkriegen, eine stabile gemeinsame europäische Identität, dann haben wir in der Tat verloren.
Wer ist denn eigentlich für die europäische Souveränität und Widerstandsfähigkeit? Wer ist das größere Risiko, USA oder China? Ja, einfache Fragen sind hier nicht vorgesehen.
Ich glaube, das kann man auch nicht so eindeutig beantworten. Also sicherlich haben wir ökonomisch ja eine engere Beziehung zu den USA. Aber die spielen in vielen Bereichen derart unfair und missbrauchen ihre politische Macht, wohingegen China natürlich auch versucht, die Einflusssphären zu machen und auch einige unschöne Dinge reguliert, aber ein bisschen stärker, sagen wir mal, Verlässlichkeit in den Maßnahmen da ist. Also insofern ist die Bedrohung ein bisschen unterschiedlich strukturiert. Also beides
sehr groß. Zwischen Pest und Typhus, ja?
So sieht's aus.
Ja. Was meinst du, Christoph, wollen wir jetzt auf den Wunsch unseres Gastes eingehen und nochmal über Freihandelsabkommen sprechen?
Ich würde ihm das gönnen. Ja.
Also reden wir mal über Freihandelsabkommen.
Ich nenne die immer Handelsabkommen, weil es nicht nur um freien Handel geht.
Okay, die Handelsabkommen, internationale Handelsabkommen. Da gibt es wirklich spürbare Fortschritte mit Lateinamerika, mit Indien, ist ja auch eine riesige Volkswirtschaft und vielen anderen inzwischen. Ist das eine Strategie, dass man ein globales Netzwerk von Staaten aufbaut, die sagt, wir wollen miteinander Handel treiben, wir respektieren uns gegenseitig, wir halten uns an Regeln und das ist sozusagen die große dritte globale Macht, die da so langsam aber sicher entsteht?
In der Tat. Und das spielt ja so ein bisschen auch diese Aussage von dem kanadischen Premierminister in die Hände, der ja gesagt hat, man muss am Tisch sitzen, sonst ist man Teil des Menüs. Und wenn man wirklich gemeinsam hier vorangeht, und da spielt Kanada, Brasilien, Indien, Korea, Japan eine wichtige Rolle. Und das wollen wir weiter vertiefen. Und wir haben ja auch mit Indonesien jetzt das Handelsabkommen abgeschlossen, mit Mexiko modernisiert. Das ist wirklich ein Netzwerk und da geht es ja nicht nur, deswegen habe ich auch diese Unterscheidung zwischen Freihandel und Handel gemacht, nicht nur um die Reduzierung von Zöllen, sondern auch um Produktstandards. Es geht um Arbeitnehmerrechte, was zum einen natürlich ein fundamentales Recht ist, aber auf der anderen Seite auch verhindert, dass es unlautere Wettbewerbsverurteilungen gibt, wenn es Dumpinglöhne gibt. Internationale Umweltstandards und auch Pariser Klimaschutzabkommen, was in diesen Zeiten auch ein politisches Statement ist. Da, wenn wir das gemeinsam mit Indien vereinbaren, die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens, ist das ein wichtiges Momentum, industriepolitisch, aber auch geopolitisch gegenüber den einen der beiden Großen. Also insofern wirkt das und ich glaube, hier haben wir auch für europäische Märkte neue Perspektiven. Man kann Jägermeister auch den Jägermeister in Rio verkaufen, ohne 35% Zoll und andere Dinge halt eben auch. Also das stabilisiert global und bietet neue Strukturen für unsere exportorientierte Wirtschaft.
Wie kommt es denn eigentlich, dass das jetzt, nachdem früher solche Abkommen Jahrzehnte gedauert haben, also Mercosur, glaube ich, Vierteljahrhundert, wie kommt es denn eigentlich, dass es jetzt Schlag auf Schlag geht? Ist das Ausdruck des Drucks, unter dem die anderen Vertragspartner ebenso wie wir stehen?
Ja, ich glaube, die globale Situation hat sich in der Tat geändert. Ich war zufälligerweise in Indonesien, als der Trump da seinen Liberation Day, oder ich sage immer Inflation Day hatte, wo er die Zölle verkündet hat. Und da waren die wirklich geschockt, weil die hatten nicht eine besonders intensive Beziehung. Indonesien war ein Land, was im Vorstand der blockfreien Bewegung war, haben sich immer versucht rauszuhalten, dass die so plötzlich angegriffen worden. Und da ist die Europäische Union als verlässlicher Partner da gewesen. Oder dass die Chinesen natürlich im Asienbereich auch unlauter spielen und sehr aggressiv sich ausbreiten. Also insofern ist durch diese geänderte geopolitische Situation Europa sicherlich auch attraktiver geworden. Oder auch Indien sieht, dass diese Situation alleine spielen zu wollen auch nicht hilfreich sein wird. Und deswegen geht das auch schneller. Man hat natürlich auch eine gewisse Routine in Lateinamerika. Da sind ja auch ein paar Militärputsche dazwischen gekommen.
Naja, und das ganze, ganz Südamerika, mit einer Ausnahme, von Brasilien, ist inzwischen wirklich rechtsregiert, also knallrechtsregiert.
Urugwai nicht, da ist auch Urugwai, noch, da sind Sozialdemokraten.
Hab ich einen Moment übersehen, Entschuldigung. aber wir haben da schon eine harte Rechtsentwicklung und die entwickeln sich deutlich auch eigentlich zum Hinterhof der Vereinigten Staaten aber zurück, aber nicht in Handelsfragen.
Exakt so. Und selbst Argentinien, da war ja schon bei der Unterschreibung des Mercosur-Abkommens der Milei da als Premierminister tätig, der hat mit unterschrieben, Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen, übrigens verpflichtend, übrigens auf beiden Seiten, gilt auch für uns. Ne? Ansonsten gibt es da auch Sanktionsmöglichkeiten. Und das haben die Amis natürlich nicht gerne gesehen. Aber das hat er gemacht, aus dem Grund dieser ökonomischen Situation, dass sie mit uns eigentlich fairer und besser handeln können.
Kann daraus noch mehr werden? Also jetzt ist man sich einig in Handelsfragen, aber man könnte sich beispielsweise auch vorstellen, dass man schon, ich sag mal, einige ideologische Gemeinsamkeiten hat. Zum Beispiel, wir wollen eben nicht, dass die ganze Welt so nach und nach in zwei Hälften aufgeteilt wird. Und wir wollen, dass unsere Unabhängigkeit respektiert wird und man auf der Grundlage gut zusammenarbeitet. Also es könnte das sozusagen eine dritte große geopolitische Macht werden, sozusagen die Blockfreien reloaded.
Ja, ich würde es nicht unbedingt Blockfreien nennen, aber in der Tat die Demokraten oder so, oder? Dass man, und da haben wir mit Brasilien in der Tat intensive Diskussionen, mit Kanada, mit Korea und auch mit Indonesien, ob man gemeinsame Projekte zur Stärkung demokratischer Strukturen eben stärker weg von rein wirtschaftlichen auch zu politischen Projekten gemeinsam bildet und mal gucken, wie weit im nächsten Jahr damit kommen. Aber da ist was am Gären und das, glaube ich, ist auch richtig und notwendig und glücklicherweise sind ja viele dieser Länder, mit denen wir jetzt diese Handelsverträge geschlossen werden, demokratisch strukturiert. Und von daher kann man da eben
vielleicht typischerweise, kann man sagen, typischerweise. Und zwar deswegen typisch für Demokratie, weil Demokraten sich eigentlich noch eher an Regeln halten sollten.
Als Autokraten.
Als Autokraten.
Ja, ja, genau, in der Tat.
Autokraten ist vielleicht eine schöne Überleitung, wenn ich möchte nochmal das Thema Auto ansprechen.
Ja.
So viel zum schlechten Wortwitz heute im Podcast. Wir sind nun alles Niedersachsen und ich glaube, Handelspolitik und unser größter Wirtschaftszweig, die Automobilindustrie, das treibt viele Menschen in diesem Land um. Mhm. Da gucken ganz viele ganz genau drauf. Wie nimmst du das Thema Automobilwirtschaft gerade wahr? Volkswagen ist ja quasi jeden Tag in den Schlagzeilen.
Ja, es hängt natürlich mit den Themen, die wir besprochen haben, eng zusammen. Also wenn da 12% Umsatzrückgang in den USA sich realisieren, liegt das an der Zollpolitik, gar keine Frage. Oder wenn der Absatz von Volkswagen bei den Elektroautos in China so gut wie null ist und wir bei den Verbrennern dort, glaube ich, noch einen Marktanteil von 23% haben, haben wir auch ein Problem. Und die Überweisungen werden dann nicht mehr so hoch sein. Und viele Dinge, die eben mit globalen Situationen zusammenhängen, fließen auf die Situation ein. Dann aber auch die geringere Nachfrage hier in Europa. Wir konsumieren etwa 2 Millionen Autos weniger als 2019. Auch die Menschen haben offenbar andere Investitionsinteressen oder Befürchtungen um die wirtschaftliche Situation. Und dennoch die Transformation, die wir da zu organisieren haben. Also insofern eine mehrfache Herausforderung für die Automobilindustrie. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig und notwendig, sowohl global zu versuchen, die Hemmnisse abzubauen und eben neue Märkte zu erschließen. Das ist nochmal Mercosur, aber eben auch der ASEAN-Raum. Wir werden auch dieses Jahr nochmal mit Thailand und Philippinen die Abkommen abschließen. Wichtig, um da Stabilität hinzubekommen, aber dann eben auch Struktur Unterstützung zu organisieren, um die Transformation hinzubekommen und Werksschließungen von Volkswagen zu vermeiden.
Da würde mich jetzt aber noch Stefans Meinung zu interessieren. Du warst lange Aufsichtsratsvorsitzender. Was sagst du denn zu der?
Nee, Vorsitzender war ich erfreulicherweise nicht.
Entschuldigung, genau, aber Mitglied des Aufsichtsrats.
Ich war Mitglied des Aufsichtsrats bei Volkswagen und bin jetzt aber raus. Ich weiß also nicht sozusagen wirklich die internsten oder die ganz internen Informationen. Bin mehr oder weniger auf das angewiesen, was ich so in den Medien lese. Aber es ist zum Beispiel so, dass vieles von dem, was insbesondere bei Porsche und bei Audi ein Problem ist, damit zusammenhängt, dass in China die Nachfrage nach Autos insgesamt massiv zurückgegangen ist und dann die starke chinesische einheimische Konkurrenz dazu kommt und dass deswegen die Karten da völlig neu gemischt werden. Aber dass 20-30% der Absatz in China zurückgegangen ist, das habe ich erst bei der Gelegenheit mitbekommen und das gilt sicherlich für die meisten anderen Menschen auch. Ja, das ist wirklich eine schwierige Situation. Wir werden auch, glaube ich, einen Konsolidierungsprozess in der Automobilwirtschaft erleben. Also mit anderen Worten, da werden nicht alle überleben. Das findet jetzt übrigens auch in China gerade statt, dass da also nach und nach Wettbewerber aussteigen. Bezogen auf Volkswagen bin ich allerdings schon überzeugt davon, dass so ein großer Konzern mit einer so starken Substanz zu denjenigen gehören muss und zu denjenigen gehören kann, die am Ende des Tages dann eben zu den Überbleibenden und damit auch zu den Gewinnern gehören werden. Aber diese Zwischenzeit, die ist enorm anstrengend und auch unter dem Gesichtspunkt bin ich gar nicht unglücklich, dass ich das jetzt nur noch kommentieren kann.
Okay.
Ja, in der Tat, diese Übergangszeiten, also sowohl was die Frage der Antriebstechnologie anbetrifft, aber auch hoffentlich auch Stabilisierung der Absatzmärkte, das wird schwierig sein. Und insofern ist die Frage der Kapazitäten, die eben vorgehalten werden. Und wenn in der Tat Werke eine Auslastung von 51% haben, dann sind natürlich die Werkskosten pro verkauften Fahrzeug zu hoch. Und da muss man gucken, wie man Lösungen findet in der Perspektive. Und das sehe ich genauso wie Stefan, dass sich das wieder erholen wird, gerade in der Volkswagen-Welt.
Oder dass man mindestens eben für die Beschäftigten andere sinnvolle auch Nutzung der Infrastruktur anbietet. Man kann ja nicht einfach sagen, bei einer Riesenfabrik, und da geht es ja immer um Riesenfabriken, so jetzt drehen wir mal den Schlüssel um, das ist übrigens auch eine teure Tasse Tee. Wir sind schon wieder auf der Zielgeraden. Und jetzt haben wir einen wichtigen Teil deiner Arbeit noch gar nicht so richtig dolle angesprochen, nämlich du bist ja vor allen Dingen auch Kontrolleur als Parlamentarier. Kontrolleur der Exekutive, der EU-Kommission. Und wenn du jetzt unter all das, was wir besprochen haben und das, was wir nicht besprochen haben, einen Strich ziehst und du sollst in einer Schulnote von 1 bis 6 mal sagen, welche Note kriegt eigentlich die EU-Kommission von der Leyen 2, nenne ich sie mal, von dir jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt ausgestellt? Welche Note ist das?
3+.
3+, das ist aber anständig. Also da würde sich die deutsche Bundesregierung, glaube ich, gerade die Finger danach lecken,
ja,
oder?
Die Strukturen, dadurch, dass das Kollegium gemeinsam agiert und auch unterschiedliche Elemente stärker dann zum Vorschein kommen, ist ein bisschen anders als im Koalitionsausschuss auf Bundesebene. Auch wenn Ursula von der Leyen versucht, sehr stark alle Fäden in der Hand zu halten, muss man schon sagen, dass in Gänze die Politik, wir haben die Frage der Strafen gegenüber Tech-Konzernen angesprochen, wir haben die Handelsverträge angetroffen, wir haben Verbraucherschutzgesetzgebungen, die es sonst auf der Welt nicht gibt. Also da ist schon gut was rübergekommen, kann man natürlich optimieren, also 3+.
Naja, aber das ist, wenn ich mal eine 3+ in der Schule hatte, was auch nicht regelmäßig der Fall war, dann fand ich das eine motivierende Note.
Ja. Naja, ich sehe ja auch das Projekt, dass das weitergeht. Also mit den Problemstellungen, die wir eben schon angesprochen haben in den einzelnen Ländern. Aber dass, wenn wir eine Chance haben wollen, ökonomisch und politisch weiter halbwegs frei und sicher zu leben, dann ist das nur in einer vernünftigen Europäischen Union.
Das war Bernd Lange. Wirklich ein spannendes Thema, über Gott weniger, aber über die Welt insgesamt. Herzlichen Dank, alles Gute und tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.